Goodcast, der Podcast, der wirkt. Präsentiert von Viva Equality.
Ich sehe eben als Physikerin diese große Gefahr in der Klimakrise, weil wir einfach diese Kippelemente haben, wo wir als Menschheit auch den Einfluss verlieren. Das ist ein bisschen so wie Domino. Wenn wir die überschritten haben, dann haben wir als Menschen kaum noch einen Einfluss drauf auf die klimatischen Veränderungen. Ich sehe halt sehr stark das Risiko, wenn wir wirklich dahin kommen, dass wir eine 2 oder 3 Grad heißere Welt bekommen. Das hat solche krassen Auswirkungen. Das möchte ich einfach auf jeden Fall vermeiden. Das ist das, was mich halt auch wirklich jeden Tag total antreibt, weil eben dieses Zeitfenster so schnell zugeht. Und wir verlieren ja jetzt schon jeden Tag 130 Arten, die einfach aussterben und komplett weg sind. Das ist was, das kriegen wir nicht mehr zurück. Aber wir können noch dafür sorgen, dass es eben nicht ganz so schlimm wird. Und ich liebe einfach unseren Planeten. Ich finde, es ist der beste Planet, den es gibt im Universum.
Herzlich willkommen im Goodcast.
Danke.
Ich freue mich, dass du da bist. Und ich habe so viele Fragen zu dem Thema. Ich stehe vor einer Herausforderung. Du hast schon so viele Podcasts gemacht. Ich bin das mal durchgegangen. Du warst wirklich schon häufig zu Gast woanders.
Ja, ich mag Podcasts auch total, weil das einfach ein komplexeres Thema ist. Mhm. Podcasts hat man Zeit, mal wirklich tiefer einzusteigen und die Fragen zu beantworten.
Dann fange ich mit einer Frage an, die ich noch nie gestellt habe. Was ist dein Lieblingspodcast, wenn du so viele hörst?
Mein Lieblingspodcast ist tatsächlich, den gibt es leider jetzt nicht mehr, der hieß How to Save a Planet. Das ist ein US-amerikanischer Podcast. Ist auch total aufwendig gemacht, also mit Nachbearbeitung und alles. Aber den finde ich richtig, richtig gut. Ich höre mich gerade noch durch die Episoden, die ich verpasst habe. Der kam wöchentlich raus. Und das wurde dann leider von Spotify gekauft und Spotify hat es leider abgesägt. Und ja.
Vielleicht fangen wir damit von vorne an.
Brauche ich einen neuen Lieblingspodcast.
Ich empfehle den Goodcast.
Den mag ich auch sehr gerne.
Ohne an der Stelle Werbung für mich selber zu machen. Du hast es eben schon gesagt, es ist ein krass komplexes Thema. Vielleicht steigen wir damit ein. Wie würdest du es in einem Satz beschreiben?
Ich würde sagen, wir alle können dafür sorgen, dass unsere Welt besser wird, indem wir die Systeme, die jetzt schon da sind, nutzen und so gestalten, dass sie uns in eine positive Zukunft führen.
Gut. Welches System ist schon da, das ihr nutzt?
Das ist der europäische Emissionshandel.
Was ist Emissionshandel?
Jetzt gehen wir nach und nach durch. Finde ich sehr gut.
Ich finde, das ist ja wirklich eine Frage, die man, glaube ich, also irgendwie leuchtet schon den meisten Leuten ein, wir müssen irgendwie CO2, wir müssen das einsparen, das kapieren noch die meisten. Und dann wird es aber so krass komplex, weil sich ja dann schon, gibt es Emissionsrechte, Emissionshandel, Stilllegen von Emissionsrechten, das glaube ich ein großes Thema von euch ist, was ich total spannend finde, aber vielleicht fangen wir ganz vorne an.
Ja, ich benutze immer gern den Vergleich mit dem Müllsystem, weil das die meisten Menschen kennen, ne? Wir leben alle in einem System, wo wir unseren Müll nicht mehr einfach auf die Straße schmeißen dürfen, sondern wir müssen den in eine Mülltonne tun. Wenn man ein Eigenheim hat, muss man auch wirklich die Mülltonne bestellen, muss dafür zahlen und darf da dann eben seinen Müll reintun. Und der Emissionshandel funktioniert genauso für CO2. Man darf seinen CO2 nicht mehr einfach in die Luft pusten, sondern muss sich dafür quasi eine Mülltonne kaufen, also ein Emissionsrecht. Und nur wenn man die hat, darf man eben pro Emissionsrecht eine Tonne CO2 in die Luft pusten. Der Clou beim Emissionshandel ist jetzt, dass es immer weniger Emissionsrechte gibt. Es wäre so, als ob in unserem Müllsystem die Mülltonnen immer kleiner werden würden, damit wir irgendwann zu dem Punkt hinkommen, dass wir überhaupt keinen Müll mehr produzieren. Das ist jetzt bei uns beim Müllsystem leider nicht so. Sollte eigentlich auch so sein, weil wir sollten irgendwann dahin kommen, dass wir halt keinen Müll mehr produzieren. Aber beim Emissionshandelssystem ist das eben schon so eingebaut im System, dass es nach und nach immer weniger Emissionsrechte gibt. Und so die, die verpflichtet sind, das sind zum Beispiel die Kohlekraftwerke, die großen Industrieanlagen in Europa, die da verpflichtet sind, sich diese Emissionsrechte zu kaufen, also die schon nicht mehr einfach so ihr CO2 in die Luft pusten dürfen, die werden gezwungen umzustellen nach und nach, sodass die halt wirklich am Ende überhaupt kein CO2 mehr in die Luft ausstoßen. Und das ist einfach, das System gibt es schon seit 2005, da ist das gestartet. Also es ist jetzt auch nicht irgendwas, was super neu ist, sondern es ist sehr etabliert. Es sind auch so ein paar Sachen, die haben am Anfang nicht so gut funktioniert, die wurden jetzt schon korrigiert. Und das System funktioniert wirklich sehr gut. Das ist so das, was ich immer wieder schön finde zu sehen. Selbst jetzt im letzten Jahr, also wenn man sich anschaut von 2022 auf 2023, sind die Emissionen unter diesem Emissionshandel, also in den Sektoren, die darunter verpflichtend, also die da verpflichtend teilnehmen müssen, die sind um über 16% gesunken. Und gleichzeitig ist unsere Wirtschaft gewachsen. Das ist halt wirklich, das zeigt sehr schön, dass es geht. Wir können Wirtschaftswachstum erreichen und gleichzeitig die CO2-Emissionen oder Treibhausgasemissionen senken.
Vielleicht muss man das jetzt aber trotzdem noch sagen. Warum ist es wichtig, die Treibhausgasemissionen zu senken?
Sollen wir da nochmal ganz von vorne anfangen?
Ich finde es ja immer gut, wenn die Leute nochmal so einen Augenöffner haben und es nochmal so ganz platt einfach hören und sagen, es ist wichtig, weil.
Ja, also, ich bin ja Physikerin.
Ich weiß.
Und wir leben momentan auf einem Planeten, den wir als Menschheit ganz stark erhitzen. Wir haben denn jetzt im Vergleich zur vorindustriellen Zeit schon um 1,2, 1,3 Grad erhitzt. Und die Auswirkungen davon kriegen wir auch schon ganz stark zu spüren, ne? Diese Extremwetterereignisse, die jetzt immer häufiger werden, die wirklich unseren Lebensraum zerstören. Und es ist wichtig, dass wir diese Erhitzung stoppen. Und diese Erhitzung wird vor allem durch die Treibhausgase getrieben, vor allem halt auch durch CO2. Und darum ist es so wichtig, dass wir wieder in eine Balance kommen, wo nur so viel Treibhausgase ausgestoßen werden, wie halt die Natur wieder aufnehmen kann. Oder meinetwegen auch die technischen Lösungen, so Direct Air Capture und sowas. Aber wir müssen halt wieder in die Balance kommen, weil zurzeit ist es so, dass wir massiv mehr Treibhausgase ausstoßen, als die Natur und diese Systeme aufnehmen können und dadurch unsere Erde erhitzen. Und diese Erhitzung geht so schnell, die geht viel schneller als zu den Zeiten, wo es mal auf natürliche Weise vorgekommen ist, dass das Klima sich verändert hat. Wenn man sich die Erdgeschichte anschaut, dann sieht man, ne, das Klima hat sich immer mal wieder verändert durch bestimmte Ereignisse. Aber diesmal geht es so schnell, dass die Lebewesen auf diesem Planeten sich auch nicht anpassen können. Das ist die große Gefahr. Also wir verlieren wirklich ganze Ökosysteme, wie zum Beispiel die Korallenriffe und damit alle Fische, die da drin sich vermehren. Und das ist halt die sehr, sehr große Gefahr für uns als Menschheit.
Und wie funktioniert das jetzt, also danke für den Exkurs, wie funktioniert das jetzt ganz praktisch? Also ich bin jetzt ein Kohlekraftwerk. Wie funktioniert das ganz praktisch? Ich habe da so ein schönes Beispiel vor Augen von einem Kohlekraftwerk, das gar nicht erst an den Start gegangen ist. Das habe ich von dir vor kurzem gehört. Aber einfach um das greifbar zu machen, ich wiederhole die Frage jetzt nochmal, wie funktioniert das ganz praktisch?
Ganz konkret ist es so, also nehmen wir mal an, du willst jetzt halt ein Kraftwerk bauen, ne, ein Kohlekraftwerk, dann musst du eben an diesem System teilnehmen, wenn du das betreibst. Und dann ist es so, dass du einmal jährlich reporten musst, wie viel CO2 oder andere Treibhausgase dieses Kohlekraftwerk ausgestoßen hat. Und dann musst du dir dafür diese Emissionsrechte kaufen, die werden wöchentlich versteigert vom Staat. Du kannst die aber auch im Secondary Market einkaufen, also von irgendwelchen Händlern, ne? Die Banken sind da natürlich auch alle mit aktiv. Und dann kaufst du dir die ein und dann einmal pro Jahr musst du die eben einreichen, an den Staat wieder zurückgeben quasi, für deinen CO2-Ausstoß. Und je mehr CO2 du ausstößt, desto teurer wird es für dich, weil desto mehr Emissionsrechte musst du einkaufen. Desto weniger du ausstößt, desto günstiger ist es, weil du eben nicht so viele Emissionsrechte einreichen musst.
Und ein Teil des Systems ist, glaube ich, soweit ich das verstanden habe, auch, dass je weniger es gibt, desto teurer werden sie. Also auch Verknappungsprinzip.
Ja, das ist halt Angebot und Nachfrage. Ne? Das ist immer ein bisschen, also es wird oft so dargestellt, als ob der Preis auf jeden Fall nach oben geht. Das ist natürlich nicht gesetzt. Es kommt darauf an, wie schnell die Unternehmen umstellen. Also wie schnell CO2 reduziert wird, wie schnell wir die Kohleverstromung aus unserem System bekommen. Wenn wir jetzt zum Beispiel irgendeine Supertechnologie finden würden, mit der man die gesamte Stahlproduktion CO2-neutral bekommt, dann wird da natürlich massiv Nachfrage wegfallen. Oder den in der europäischen Flugverkehr oder so. Und das ist halt eine Frage, wie stark Angebot und Nachfrage, wie sich das dann entwickelt, ne? Also wie schnell auch die Unternehmen umstellen. Und wie schnell die umstellen, hängt natürlich auch wieder vom Preis ab. Wenn der Preis sehr hoch ist, haben die eine größere Motivation umzustellen. Und es ist schon so, dass es halt Industriezweige gibt, Zementproduktion zum Beispiel, wenn da jetzt nicht irgendeine krasse Neuerung kommt, die brauchen einfach einen sehr hohen Preis, damit sich das lohnt, damit die umstellen. Ja, so 400 Euro pro Tonne. Und das ist dann schon wahrscheinlich, dass es da mal irgendwann hingehen wird. Aber man weiß es natürlich nie genau, ne? Das ist halt
Das, ja. Jetzt hast du meine Frage direkt beantwortet. Also 400 Euro pro Tonne. Das heißt, wenn ich jährlich 10 so eine Zertifikate als Privatperson kaufen würde, ungefähr wäre ich komplett neutral, oder?
Ehrlich, sag nochmal.
10? Also wenn ich 10 Tonnen kaufen würde. Ich glaube, aktuell sind wir bei einem Fußabdruck von 9 Tonnen.
Ein durchschnittliches 9 Tonnen. Kommt darauf an, wie viel du fliegst. Ne? Fliegen macht immer so die
eigene
CO2-Bilanz kaputt. Dann bist du vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Ja.
Aus Prinzip überhaupt nicht. Das, nee, ich fliege wirklich aus Prinzip überhaupt nicht, was regelmäßig harte Diskussionen sind. Nicht nur bei uns in der Familie, sondern auch im Freundeskreis.
Ja, es ist teils nicht so leicht. Also ich fliege auch nicht mehr und ja, aber es ist sehr gut für deinen CO2-Schnitt.
Sehr gut.
Wahrscheinlich bist du dann eher so bei 7 oder 8 Tonnen. Ernährung spielt noch ein bisschen eine Rolle. Das ist so eine Tonne, je nachdem, ob du Fleisch isst oder nicht.
Was kann man noch machen? Also wir haben Fliegen, wir haben Ernährung.
Mobilität natürlich. Also fährst du viel Auto, Verbrennerauto, viel Fahrrad.
Ja. Also wir bewegen uns eh nicht so weit, weil wir wohnen auf der anderen Straßenseite von dem Studio hier. Also ich habe einen ganz kleinen Bewegungsradius. Aber wir fahren, die Diskussion hatte ich mit Katja Diehl. Sagt dir das was?
Ja.
Katja Diehl. Weil wir haben Wohnmobil. Wir fahren im Urlaub immer mit dem Wohnmobil. Wir haben 3 Kinder.
Ja.
Das ist halt voll schön. Aber ist auch so, blockiert Parkplätze und verbraucht irgendwie Benzin.
Mhm.
Aber nee, sonst fahren wir nicht viel Auto.
Ja, das geht dann noch ein bisschen rein. Konsum wird oft vergessen. Das ist so ein bisschen meine Schwäche. Ja, deswegen bin ich so bei 7 Tonnen. Aber du kommst halt zu einem Punkt, selbst wenn du alles reduzierst, alles so gut wie möglich machst, dann endest du bei so 4 Tonnen. Die hast du einfach, weil du halt hier in einem System lebst, wo du die Straßen nutzt, wo du die öffentliche Infrastruktur nutzt, die halt schon einen CO2-Ausstoß hast. Dadurch, dass du hier die Gebäude nutzt, die halt irgendwie mit Stahl gebaut sind, Zement, Beton, die alle einen hohen CO2-Fußabdruck haben. Das ist so das, was du halt im Moment, selbst wenn du alles machst, was du eben selber machen kannst, auch irgendwie in einem Eigenheim wohnst, wo du halt eine Wärmepumpe installieren kannst, Photovoltaik aufs Dach, sodass du halt da auch nicht mehr viel ausstößt, da kannst du nur was dran tun, wenn du Emissionsrechte wegkaufst, weil du dann wieder das System veränderst.
Da komme ich gleich drauf. Das ist ein Gedanke, den hatte ich in der Vorbereitung. Ich würde das nur gerne wissen, ob du das teilst oder ob du da dagegen hältst. Also zum einen habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass die Leute immer auf den technologischen Durchbruch warten. Es ist so ein bisschen, als wäre da so eine Wartehaltung. Ja, wir könnten uns jetzt damit beschäftigen, aber irgendjemand wird das Problem schon lösen. Ja. Ich habe da ganz besonders die Doku von Joko Winterscheid. Windscheid?
Winterscheid, glaube ich.
Winterscheid, ja, weil hier um die Ecke ist die Windscheidstraße.
Ja.
Winterscheid. Und er hat sich mit Bill Gates getroffen und dann haben die so Technologien vorgestellt, wie sie mit riesengroßen Filtern das aus der Luft saugen. Mhm. Und dann dachte ich so, okay, ey, wenn das jetzt unsere Erwartungshaltung ist, dann sind wir echt alle verloren.
Ja.
Mhm. Erlebst du das auch so?
Also ich würde gleich später nochmal gerne auf diese 10-Tonnen-Frage, weil die haben wir, glaube ich, jetzt noch nicht ganz beantwortet, oder?
Ja.
Da hattest du eigentlich was noch gestellt, da würde ich nochmal gerne drauf eingehen. Aber bei den Technologien ist es so, ich habe manchmal das Gefühl, dass sich Menschen da ein bisschen so verhalten wie so kleine Kinder. Die wollen gern einfach eine leichte Lösung ohne Konsequenzen und so. Das habe ich auch immer wieder bei dieser Atomkraftdebatte, die mich echt nervt. Weil die immer so verkauft wird, als würden wir da Energie for free bekommen. Da wird total vergessen, dass wir Uran dafür brauchen als Rohstoff, der auch zum größten Teil aus Russland exportiert wird. Wird total vergessen, welche Kosten das hat mit der Endlagerung. Und das ist für mich auch immer so ein bisschen dieses, man möchte einfach gerne, dass man Energie for free bekommt und sich nicht kümmern muss und keine Konsequenzen, also keine Verantwortung fürs eigene Handeln übernehmen muss. Ne? So, ja. Man möchte es gern einfach machen. Und das ist ja auch verständlich, ist auch sehr menschlich. Aber realistisch gesehen ist es schon total einfach. Ne? Wir haben schon die Durchbruchtechnologien. Wind, Photovoltaik, super easy. Wir nutzen einfach, also bei so einem Kohlekraftwerk, ne, da wird ein Riesenaufwand betrieben, um eine Turbine anzutreiben. Wird massiv verbrannt, dann irgendwie gefiltert, damit nicht so viel Schadstoffe in die Luft kommen. Unglaublich aufwendig. Bei Windkraft ist es so, die Turbine wird einfach direkt angetrieben. Das ist so viel einfacher. Und Photovoltaik auch, ne? Wir haben jetzt Photovoltaik auf unserem Haus. Es ist so easy. Das produziert einfach den Strom. Total schön. Man muss sich nicht drum kümmern. Man muss vielleicht einmal im Jahr da hoch, einmal sauber machen, fertig. Das ist so einfach. Und trotzdem sucht man dann irgendwie immer noch weiter, wo ich einfach denke, lass uns auch die Technologien, die wir jetzt schon haben, die so super funktionieren, einfach nutzen, skalieren, ausbauen, so billig. Das, Ja. Das verstehe ich manchmal nicht.
Ich kann es aber total nachvollziehen. Ich habe dieses Gefühl immer, da sind wir wieder bei dem Wohnmobil, wir haben da oben drauf eine Solaranlage und ich stehe da immer davor und denke mir so, wie krass ist das? Also ich stehe hier und die Sonne macht, dass da Strom reingeht und ich muss nichts dafür machen. Aber dafür musst du es einmal gesehen haben, jetzt in Gänsefüßchen. Du siehst es ja nicht, du musst nur einmal das Gefühl dafür haben, dass du autark irgendwo stehst und dich nur über diese Solaranlage auf deinem Wohnmobil versorgst. Wenn du das einmal hast, dann kommst du auch nach Hause und denkst dir, da ist irgendwas nicht gut im System, da passt was nicht. Aber du hast recht gehabt, wir haben das mit den 10 Tonnen, das haben wir nicht fertig ausdiskutiert. Also ich kaufe jetzt einmal im Jahr Zertifikate, ich kaufe 10 Tonnen, dann ist doch eigentlich cool, dann habe ich alles richtig gemacht, oder?
Also, du hast schon viel richtig gemacht, weil du hast erstmal Verantwortung übernommen für deinen eigenen CO2-Ausstoß. Das ist ja auch gerade, warum ich Fortomore gegründet habe, damit Menschen eben sehr einfach sich auch um ihren CO2-Müll kümmern können, nicht nur um den normalen Müll. Das hast du schon mal sehr richtig gemacht. Und was du dadurch auch erreichst, ist wirklich, dass langfristig das System, in dem du lebst, CO2-neutral wird. Das ist ja gerade das Schöne davon. Es ist nicht so wie das andere klassische Kompensation, die man kennt, wo es irgendwo im globalen Süden dann Projekte geht, aber eigentlich an dem System, in dem du lebst, sich überhaupt nichts ändert. Sondern es ist wirklich so, dass du damit auch das System, in dem du lebst, halt CO2-neutral bekommst. Das ist schon sehr, sehr gut. Aber, jetzt kommt das große Aber. Wir leben in einer Zeit, wo wir alle so viel tun müssen, wie wir können. Es reicht nicht mehr, dass du dich nur um deinen eigenen Fußabdruck kümmerst und dann sagst, okay, fertig. Sondern wir müssen einfach noch viel mehr übernehmen. Und wir müssen auch Verantwortung übernehmen für das, was wir in der Vergangenheit schon gemacht haben. Es gibt zum Beispiel einige Menschen, die wirklich ihr komplettes Leben kompensieren. Also wirklich so diesen Müll, den sie in der Vergangenheit schon gemacht haben, halt auch wieder ausgleichen. Weil der ist eben noch in der Luft um uns herum, ne? Die CO2-Konzentration, die wir jetzt haben in der Luft um uns herum, die ist zum großen Teil eben durch das CO2, was in der Vergangenheit ausgestoßen wurde. Da müssen wir uns auch drum kümmern.
Das ist ja krass, die liegen dann 160.000, also ich bin 41, ich habe das jetzt kurz ein bisschen überschlagen, die liegen dann 160.000 Euro auf dem Tisch und sagen, ich habe kompensiert? Das ist ja krass.
160.000.
Also, ich habe mich verrechnet, sorry, es sind 4.000. Doch, nee,
also
4.000.
10 Tonnen, wir sind jetzt
pro Jahr,
bei,
ich hab's
wenn
pro Jahr.
Es nur über Emissionsrechte sind wir bei
40.000, doch. 40.000 auf 10 Jahre, bei 40 Jahren bin ich bei 160.000.
100, warte mal. Ich habe zwar Physik und Mathe auch studiert, aber ich bin nicht so gut in Arithmetik. Kopfrechnen
so gut. Guck mal, das sind im Jahr sind es 4.000, richtig? Für die ich bezahlen müsste. Also 400 pro Tonne, 10 Tonnen sind im Jahr...
Wir sind nicht bei 400 Euro pro Tonne. Wir sind ja jetzt bei 100 Euro pro Tonne.
Ach so.
Ja, ja. Okay, da war gerade deswegen war ich so stutzig. Nee, das ist wahrscheinlich, wo es mal hingehen wird. Also es wird wahrscheinlich teurer, aber dein CO2-Ausstoß wird ja auch niedriger. Ne? Als wir Fortomore gestartet haben, da lag der Durchschnittsdeutsche oder die Durchschnittsdeutsche noch bei 11 Tonnen pro Kopf, jetzt nur noch bei 9 Tonnen pro Kopf. Das ist ja auch das Schöne, wenn du das System veränderst, geht halt auch dein eigener CO2-Ausstoß runter. Aber ja, es wird schon, also 10.000 sind wir dann pro Jahr, ne?
Also 40.000.
Ja.
Wow, krass,
was
für ein gutes Zeichen, wenn Leute das machen. Mir war das nicht klar, dass es Menschen gibt, die sowas machen.
Teilweise machen die es auch über Bäume, muss man sagen. Die sind noch günstiger, da sind wir so bei 50 Euro pro Tonne jetzt.
Wie über Bäume, das verstehe ich nicht. Kannst du das kurz erklären?
Also, was wir noch anbieten, weil Emissionshandel sorgt dafür, dass wir halt den CO2-Ausstoß runterbekommen in der EU, aber um wieder ins Gleichgewicht zu kommen, müssen wir auch CO2 aus der Luft holen. Weil wir sind jetzt im Moment, was ich schon meinte, ne, CO2-Konzentration in der Luft um uns herum, sind wir bei rund 420 Parts per Million. Und die wirken sich immer noch auf die Erderhitzung aus. Wenn wir zum Beispiel die 1,5 noch halten wollen, für die ich immer noch kämpfe, weil physikalisch ist es immer noch möglich, dann müssen wir runter auf 350 Parts per Million in der Luft um uns herum. Das heißt, wir müssen einen ganzen Teil von diesem CO2, was wir in der Vergangenheit schon in die Luft gepustet haben, wieder rausholen. Und dann müssen wir dafür sorgen, dass wir halt nur noch so viel ausstoßen, wie halt wieder die Natur jährlich wieder rausholt. Und um das zu erreichen, brauchen wir auch die CO2-Senken. Also wir brauchen auch die Maßnahmen, die CO2 aus der Luft holen. Deswegen machen wir mit Fortomore nicht nur das über die Emissionsrechte, über die wir halt den CO2-Ausstoß runterbekommen, sondern wir machen auch die Flächenumwandlung in Deutschland von Flächen, die jetzt noch keine Waldflächen sind, in Waldflächen und forsten da neue Mischwälder auf, die langfristig wachsen und eben CO2 aus der Luft holen. Und das meinte ich das mit dem über Bäume. Dann investierst du eben einen Teil des Geldes in diese Umwandlung der Flächen, sodass da neue Mischwälder entstehen, die dann wachsen und CO2 aus der Luft holen. Aber das ist was, da hat man halt wieder eine Zeitkomponente mit dabei. Das muss man sich immer bewusst machen. Deswegen sagen wir auch den Unternehmen zum Beispiel, die mit uns jetzt CO2 ausgleichen, also sich für den Klimaschutz engagieren, dass die vor allem über Emissionshandel gehen sollten, weil das halt schneller wirkt. Aber für langfristige Wirkung braucht man eben auch dieses, dass man das CO2 wieder aus der Luft bekommt.
Und jetzt haben wir For Tomorrow schon mehrfach angerissen. Mhm. Jetzt musst du es einmal erklären. Was macht ihr?
Warte, dann nehme ich mal eben noch einen Schluck. Also For Tomorrow ist eine gemeinnützige GmbH. Wir nehmen Spenden an und setzen diese Spenden dann je nach Wahl einmal dafür ein, um Emissionsrechte aus dem europäischen Emissionshandel wegzukaufen und ungenutzt stillzulegen. Das bewirkt für jedes Emissionsrecht, was wir wegkaufen, dass eine Tonne weniger in der EU ausgestoßen wird und dass die Transformation beschleunigt wird in der EU hin zu einer klimaneutralen EU-Wirtschaft. Das andere, was wir machen, ist mit den Spenden, die wir bekommen, wenn das eben so ausgewählt wird, dass wir diese Flächenumwandlung vorantreiben und da eine Neuaufforstung finanzieren in Deutschland. Dass eben auf Flächen, die vorher noch keine Waldflächen waren, finanziert wird, dass da ein neuer Mischwald drauf gepflanzt wird. Und das machen wir, um die Gesamtwaldfläche in Deutschland zu erhöhen. Also das ist ein Zwei-Komponentensystem. Auf der einen Seite sorgen wir dafür, dass die EU-Wirtschaft schnell CO2-neutral wird. Auf der anderen Seite sorgen wir dafür, dass mehr CO2 aus der Luft geholt wird durch naturbasierte Klimalösungen. Das ist so straightforward, was wir machen. Und wir haben es bis jetzt geschafft, dass wir schon über 20.000 Emissionsrechte rausgeholt haben aus dem EU-Emissionshandel. Also es sind 20.000 Tonnen, die nicht mehr ausgestoßen werden dürfen in der EU.
Kannst du das in Relation setzen?
Ja, das ist so ein Kohlekraftwerk, was, ich muss nochmal die genauen Zahlen nachschauen, aber es war, glaube ich, jetzt so rund 16 Tage abgeschaltet werden muss. Und das ist was, was wir jetzt erreicht haben. Und wenn du wieder auf deine 10 Tonnen gehst, dann kannst du es auch nochmal umrechnen, wie viele Leute wir damit quasi klimaneutral gestellt haben. Und bei den Bäumen haben wir jetzt rund 80.000 Bäume gepflanzt.
Ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Der Goodcast wird von uns mit viel Liebe für dich produziert. Bitte gib uns ein bisschen Liebe zurück und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren und zu bewerten. Auch über Kommentare freuen wir uns.
Warum machst du das? Hört sich nach viel Arbeit an, hört sich nach anstrengender Arbeit an.
Ja, ist es auch teilweise. Kann man nicht leugnen. Aber für mich ist es einfach, also ich sehe eben als Physikerin diese große Gefahr in der Klimakrise, weil wir einfach diese Kippelemente haben, wo wir als Menschheit auch den Einfluss verlieren. Das ist ein bisschen so wie Domino. Wenn wir die überschritten haben, dann haben wir als Menschen kaum noch einen Einfluss drauf auf die klimatischen Veränderungen. Und ich sehe halt sehr stark das Risiko, wenn wir wirklich dahin kommen, dass wir eine 2 oder 3 Grad heißere Welt bekommen. Das hat solche krassen Auswirkungen. Das möchte ich einfach auf jeden Fall vermeiden. Das ist das, was mich halt auch wirklich jeden Tag total antreibt, weil eben dieses Zeitfenster so schnell zugeht. Und wir verlieren ja jetzt schon jeden Tag 130 Arten, die einfach aussterben und komplett weg sind. Das ist was, das kriegen wir nicht mehr zurück. Aber wir können noch dafür sorgen, dass es eben nicht ganz so schlimm wird. Und ich liebe einfach unseren Planeten. Ich finde, es ist der beste Planet, den es gibt im Universum.
Soweit wir wissen.
Ja.
Der einzige, den wir kennen, ja, der gut funktioniert.
Ja, genau. Und der ist so wundervoll. Wir haben so einen wundervollen Planeten und wir könnten so ein wundervolles Leben hier haben. Und haben wir ja auch, ne? Also, und das einfach zu erhalten, das ist so mein großer Antrieb. Und dabei eben in dieser Transformation, also ich sehe so viele Verbesserungen, die wir machen. Zum Beispiel, wenn wir uns es wirklich schaffen, dass wir halt ein System haben, wo wir überhaupt keine Fossilen mehr verbrennen. Die Luft wird so viel besser sein, die wir atmen, wenn wir das geschafft haben. Es wird so viel fairer sein, weil wir nicht mehr von diesen Staaten abhängig sind, von denen wir jetzt die fossile Energie kaufen. Dass halt wirklich oft Staaten sind, wo die Freiheit sehr eingeschränkt ist von den Menschen. Es ist so, dass wir im Zuge jetzt zum Beispiel bei Mobilität halt so viel Lebensqualität zurückgewinnen können, wenn wir zum Beispiel Fahrradinfrastruktur ausbauen. Wir können als Gesellschaft eben so viel glücklicher und gesünder leben, wenn wir das schaffen. Also es sind so viele positive Sachen, die damit dranhängen, wenn wir diese Transformation schaffen. Und das ist einfach was, das macht auch unglaublich Spaß, dafür zu kämpfen.
Ich finde es total krass, weil alles, was du sagst, würde ich eins zu eins unterschreiben. Und es ist auf der anderen Seite so ein großes, abstraktes Thema.
Ist es auch.
Mhm. Also wenn du sagst, es sterben jeden Tag so und so viele Menschen und das wird so unendlich große Konsequenzen haben, wenn es sich nichts ändert, frage ich mich, weil ich dich angucke und ich bin total fasziniert davon, wie deine Augen leuchten und mit wie viel Enthusiasmus du das sagst. Woher nimmst du diese Zuversicht?
Ja, also bei den 130, das waren Arten, ne?
Habe ich Arten gesagt?
Menschen hast du gerade gesagt.
Habe ich wirklich Menschen gesagt?
Wirklich? Sterben auch viele Menschen, aber das ist immer, oh, das würde ich auch nicht.
Oh, danke, dass du es gesagt hast. Ich meine 130 Arten.
Ja, ich glaube, die Zuversicht, das ist was, das hat mir, glaube ich, echt die Kindheit geschenkt, weil ich bin in so einem behüteten Zuhause aufgewachsen. Wir hatten einen großen Garten, ich hatte zwei ältere Geschwister, wir haben ganz viel einfach im Garten und im Wald gespielt. Und ich habe dann nach und nach erst gelernt, dass es zum Beispiel noch Kriege gibt auf der Welt. Und ich war so, Gott, ich hatte einfach überhaupt nicht gedacht, dass es noch so krasse Probleme in der Welt gibt. Ich dachte einfach, dass wir als Menschheit da schon viel weiter wären in der Lösung dieser Probleme. Und das ist halt was, wovon ich so sehr stark zehre, weil ich dieses Gefühl schon mal hatte, wie es sein kann, wie man sich fühlt, wenn man in so einer Welt leben würde, in der, wo ich eben gerne hinkommen würde, wo wir zum Beispiel die SDGs erreicht haben oder so. Das ist so, und das gibt mir echt sehr, sehr viel. Ich finde das jetzt, ich habe selber ja auch zwei kleine Kinder, 7 und 9 sind die jetzt, die hatten so beide gerade Geburtstag.
Immer. Ich muss auch immer überlegen, immer kurz nach Geburtstag. So. Wie alt sind die? Und das ist dann dieser kurze Moment, wo alle denken, ey, du weißt nicht mehr, wie alt deine Kinder sind.
Wirklich, ja. Ja. Aber ich finde es einfach so schön, auch, also in was für einer Welt die aufwachsen, ne? Das ist so, wenn man sich die Kindermedien anschaut und so die Kinderbücher, da gibt es so viele schöne Bücher, die einfach, wo so wenig Grausamkeit drin ist. Später, wenn man dann sich anschaut, was man so als Erwachsener dann konsumiert, da ist einfach viel mehr Brutalität, viel mehr Grausamkeit und das ist eigentlich so schade, weil wir können es uns ja aussuchen, wir können uns ja auch eine schöne Welt schaffen, wenn wir wollen, ne? Wir müssen das ja nicht.
Kann ich dir eine persönliche Frage stellen? Mhm. Wie gehst du bei deinen Kindern die Gratwanderung zwischen, ich habe selber eine Kindheit gehabt, wo die sehr behütet war und daher nehme ich meine Zuversicht, was ja offensichtlich ein wesentlicher Fakt ist, und auf der anderen Seite, ich habe schon auch die dramatischen Auswirkungen vor Augen, die kommen, wenn wir nichts tun. Wie gehst du damit um, mit diesem Zwiespalt?
Ja, ich habe den jetzt neulich auch, ich habe ein Kinderbuch, was mich sehr geprägt hat, das habe ich auch schon öfters erwähnt, Die Kinder in der Erde, wo Mutter Erde, also Mutter Erde geht schlecht und die redet dann erst mit den Erwachsenen und die hören ihr nicht zu, dann redet sie mit den Kindern, die hören ihr zu. Die reden dann mit den Erwachsenen, die ihnen wieder nicht zuhören. Und dann sagt die Mutter Erde, kommt zu mir, Kinder, und schlaft bei mir. Und die Kinder schlafen dann. Und dann merken die Erwachsenen, wie sinnlos ihr Leben ist eigentlich ohne die Kinder. Und fangen dann eben an, umzustellen. Es wird in den 90er wird das geschrieben. Ich habe das jetzt nochmal nachgelesen. Also zur Zeit, wo eben viel mit Tschernobyl war. Und das hat mich schon sehr geprägt damals. Das habe ich jetzt auch meinen Kindern vorgelesen. Also mehr so auch wieder auf so eine schöne Art, dass man halt zeigen kann, es gibt Probleme, aber die sind lösbar. Das finde ich immer ganz wichtig. Und wir hatten jetzt neulich wirklich einen krassen Fall. Da waren wir auch wirklich ein bisschen, ja, im Nachhinein hätten wir uns da mehr informieren können müssen eigentlich. Aber wir waren in Spanien. Weil meine Großeltern haben da mal gelebt und meine Eltern haben jetzt das Haus und da fahren wir dann regelmäßig hin und da waren wir jetzt gerade und wir mussten auf der Rückfahrt durch Valencia, also wir hätten eigentlich von Valencia den Zug nehmen sollen und es hieß auch noch, ja, der fährt pünktlich, es war Mittwochmorgen und dachten wir, okay, fahren wir los, wussten zwar schon, dass da irgendwas war mit Überschwemmungen, aber dachten, ach, ist dann nicht so schlimm, ne, wenn der Zug jetzt noch fährt und so, und hatten uns halt auch nicht richtig informiert, sind dann reingefahren, standen dann ewig im Stau, und haben dann wirklich versucht, da irgendwie einen Weg durchzufinden. Und das war wirklich krass. So krass habe ich das auch, ich habe das, glaube ich, noch nie erlebt, diese Auswirkung von diesen Unwetterkatastrophen, so krass. Weil wir haben dann eine andere Straße probiert, da kam schon ein LKW uns entgegen und meinte, das endet da im Wasser, da geht es auch nicht weiter. Und dann haben wir noch eine andere Straße probiert, weil da gibt es halt auch keine Straßen drumherum. Ne? Das ist wirklich und dann haben wir eben als letztes die Straße, die mitten durch die Stadt geht, probiert. Und da sind wir dann reingefahren und wir hatten echt schon so ein mulmiges Gefühl, weil wir wussten auch, wir können nicht drehen, außer irgendwie als Geisterfahrer, weil es halt eine geteilte Straße war. Und dann kamen wir mal weiter und dann sah man so auf der linken Seite die ganzen Autos übereinander gestapelt und LKWs und sowas. Und ich hätte am liebsten geweint, aber ich brauchte so meine ganze Energie, um irgendwie meinen Kindern noch Zuversicht zu geben, die da hinten im Auto saßen. Und die fanden es einfach total spannend, wie so ein Abenteuer und so. Und man hat zum Glück auch nicht jetzt irgendwie tote Menschen oder irgendwas gesehen, aber man hat halt diese unglaubliche Zerstörung gesehen. Auch Möbelstücke übereinander geworfen und dann dazwischen Menschen, die irgendwie nach ihrem Hab und Gut gesucht haben. Und es war so traurig und ich wäre am liebsten ausgestiegen und hätte irgendwie geholfen. Und es war echt so, ach, es war echt eine krasse Erfahrung. Und dann sind wir über die Brücke gefahren von diesem Fluss, der Turia. Wir waren noch echt am Zittern, ob wir da rüberkommen. Es wurde dann irgendwann einspurig, da stand auch ein Polizist. Und wir sind aber durchgekommen, also es war zum Glück nicht gesperrt. Das war so meine Horrorvorstellung, dass wir so in diesem Albtraum anhalten müssen und da irgendwie übernachten müssen im Auto oder so. Und dann sind wir über die Brücke gefahren. Und da war auf einmal wieder ganz normales Leben. Da war so schönes Valencia, die Leute in den Parks haben gelacht. Die Straßen waren sauber, ordentlich geparkte Autos und so. Und es war so krass, als ob man durch so ein Portal in eine andere Welt gefahren wäre. Und da wurde mir auch wieder bewusst, wie gut wir es eigentlich haben und wie fragil das aber auch ist, ne? Wie schnell wir das verlieren können. Und da war ich total froh, dass meine Kinder das so gut aufgenommen haben. Da habe ich mir echt auch Sorgen gemacht um meine Kinder. Und ich finde es aber auch wichtig, dass die damit aufwachsen, weil die werden dieses Problem noch viel stärker zu spüren bekommen, so wie es jetzt momentan aussieht. Die werden noch viel stärker mit der Klimakrise, mit den ganzen Problemen, die dadurch kommen, davon betroffen werden. Also deswegen ist es schon wichtig, dass man die auch darauf vorbereitet, weil wir jetzt gerade vor allem in der Welt, also es gab mal so Klimaforscher, die wurden danach gefragt, wovor habt ihr die meiste Angst? Und dann kam halt, dass die Demokratien zusammenbrechen. Und das ist wirklich was mir auch sehr viel Angst macht, weil wir das gerade erleben, ne? Das ist halt was, so Umbruchssituationen machen einfach Angst und dann ist es sehr leicht, Menschen mit irgendwie leichten Messages zu verführen, ne? Irgendwie die sind schuld und wir regeln das alles ganz easy und ne, solchen Messages, die man jetzt eben hört oder halt auch mit Leugnung einfach, ne, findet alles gar nicht statt.
Ja, ist alles so. Nur Wetter. Ist ja. Alles nur Wetter,
ganz normal. Oder die Demokraten schon. Haben das Wetter gemacht, naja. Und den Hurricane für den Wahlkampf. Wirklich so einen absoluten Blödsinn. Ja, aber ja, das ist was, was schon krass ist, dass das jetzt so eintrifft.
Ich finde das total berührend, wie du das geschildert hast, weil wir sind 2022 mit unserem Wohnmobil, das zieht sich jetzt hier irgendwie durch, ein halbes Jahr mit unseren Kindern durch Europa gefahren und waren viel in Portugal und in Spanien unterwegs und waren auch in Valencia. Und es war hinterher so, dass wir, nachdem wir dort waren, haben wir echt überlegt, ob wir da hinziehen.
Ja, ist so schön. Weil
das
so
eine tolle Stadt ist. Ja. Kennst du diesen, ich hoffe, dass das die richtige Stadt ist. Wenn nicht, muss ich das jetzt wirklich rausschneiden. Aber kennst du diesen Gulliver-Spielplatz? Wo so ein großer Gulliver festgeschnallt ist. Es gibt doch in Valencia.
Ist der da bei diesem Science?
Wo diese ganzen Museen sind. Es gibt doch so
Museen. Ja, und wie da so ein ausgetrocknetes Flussbett ist das, ne? Das
genau.
Ist so ein bisschen tiefer.
Und da gibt's von oben, das siehst du auch, wenn du mit Google Maps drauf guckst, ist das ein großer festgeschnallter Gulliver aus Gullivers Reisen. Und es ist wirklich eine tolle Stadt. Und dann habe ich die Bilder gesehen und dachte so, fuck.
Ja.
Wir sind alle am Arsch. Wir sind alle am Arsch. Naja, wir müssen das da jetzt irgendwie noch ein bisschen rausdrehen, weil wir brauchen am Ende, müssen einen positiven Twist hinkriegen. Aber bevor wir das machen, noch eine Frage. Vielleicht kannst du da mit einem Vorurteil aufräumen oder mit so Gedanken, die irreführend sind. Also, jetzt ist ja so, es gibt diesen Emissionshandel und diese Emissionsrechte und wir sprechen die ganze Zeit über Unternehmen. Und da scheint es ja eine Verpflichtung zu sein. Also sie müssen es tun, damit sie weiter produzieren.
Die großen Emittenten.
Ja.
Und auch nur in bestimmten Sektoren und nur in bestimmten Bereichen.
So, und da genau setzt meine Frage an. Warum? Also warum sagt man nicht, das ist eigentlich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und macht das von Großen bis runter zu Privatpersonen? Warum sagt man nicht auch bei Privatpersonen, hey, wenn du weiter Auto fahren möchtest, dann musst du jetzt einfach dir sowas kaufen, kostet dich im Jahr 500 Euro, herzlichen Glückwunsch.
Ja, es kommt jetzt immer stärker und es muss auch kommen, weil eben ein großer Teil, der jetzt noch nicht darüber abgedeckt ist, wie zum Beispiel Gebäude und private Mobilität, ist einfach ein großer Teil des CO2-Ausstoßes in der EU. Also der Emissionshandel deckt jetzt so rund 40% des CO2-Ausstoßes ab. Aber eben 60% noch nicht. Landwirtschaft ist immer sowas, da traut sich irgendwie keiner ran. Aber Gebäude und Verkehr kommt halt. Ab 2027 gibt es ein separaten Emissionshandel für Gebäude und Verkehr. Und das ist einfach dem geschuldet, dass es da nicht so einfach ist. Also man kann jetzt nicht von jedem Menschen eine Bilanz verlangen, wie viel CO2 sein Auto ausgestoßen hat.
Aber du zitierst ihn ja selber immer. Es gibt ja einen Durchschnitt. Das sind diese 10 Tonnen. Mhm. Und jetzt könntest du sagen, okay, wir nehmen jetzt einfach mal pauschal, ist jetzt nur so der blöde hergeredet ein bisschen, ja, aber wir nehmen jetzt einfach an, dein Auto emittiert so und so viel. Wenn du eins hast, dann zahlst du so und so viel extra.
Könnte man machen, aber ich glaube, da würde auch sehr viel Widerstand kommen, dass es eben unfair ist und ich habe doch hier schon so ein effizientes Auto.
Aber jetzt schließt sich ja der Kreis, das sagst du. Und also ich finde den Gedanken total nachvollziehbar, aber es ist doch trotzdem eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Also würde es das nicht von so einem abstrakten Level runterbringen auf eins, okay, es geht mich wirklich an, weil dann muss ich mein Auto eben abschaffen.
Ja, eigentlich bin ich da, also... Ne?
Ich will dich nicht in so Zwangslage sagst, bringen, ne? Aber...
Nee, aber ganz ehrlich, meine Ansicht ist eigentlich, dass da hätte sich die Politik von Anfang an drum kümmern müssen und was einbauen müssen, dass eben alle, die CO2-Ausstoß verursachen, dafür Verantwortung übernehmen. Mhm. Genau wie beim Müll auch. Ne? Ja. Da sagt man ja auch nicht, aber ja, schmeiß einfach auf die Straße, wir machen das schon weg für dich, egal wie viel du da auf die Straße schmeißt. Ja. Genau, also das mal, deswegen gibt's ja auch For Tomorrow, ne? Weil ich einfach denke, das ist richtig, dass man dafür Verantwortung übernimmt und wir sollten es uns auch so einfach wie möglich machen, dann kann man einfach den Durchschnitt nehmen und sagen, fertig, ne? Das ist halt so. Aber wenn man das jetzt detaillierter angehen möchte, weil man eben sagt, nee, das ist dann wiederum unfair für die, die halt schon viel machen und weniger ausstoßen und sowas, dann finde ich es echt gut, wie die EU das jetzt angeht. Und die EU macht es eben so, dass eben ab 2027 neuer Emissionshandel kommen für Gebäude und Verkehr. Und da ist es so, dass du einfach für die Sachen, also für das Öl, was du einkaufst, das Gas, was du zum Beispiel für deine Heizung einkaufst, so da einfach schon drauf zahlst. Also es wird angenommen, als ob du das alles verbrennen würdest, weil das ist halt sehr einfach. Das kann man, das weiß man halt genau, ne? Wie viel Gas da reingeht, wie viel Öl da verkauft wird und dann lagert man das auch direkt an die Verkaufspunkte an, also die Tankstellen, die es dann verkaufen, die müssen dann eben dafür sorgen, dass sie die Emissionsrechte dafür haben. Und ja, das ist dann auch relativ einfach, ne? Kann man gut umsetzen. Und dann ist es halt wirklich so. Dann hat man auch wieder das, was ja der Emissionshandel, also was auch, es kommt oft dieses, ja, ihr macht ja alles teurer, wenn ihr dann die Emissionsrechte wegkauft und sowas. Wir machen halt nur den CO2-Ausstoß teurer. Und es ist auch gut, dass der teurer wird, weil der einen unglaublichen Schaden anrichtet. Also wenn man jetzt sich das anschaut, was eine Tonne CO2, wenn die einmal in die Luft gepustet wird, die richtet einen Schaden von über 800 Euro an pro Tonne. Das ist das, wenn man nichts tut, ne? Wenn wir einfach nur CO2 ausstoßen und dann halt die ganzen Naturkatastrophen und sowas alles auf uns zukommen und welchen Schaden die dann anrichten, kann man ausrechnen. Und wenn man da halt eine gerechte Gewichtung für die Generationen annimmt, also auch nicht sagt, ja, unsere Kinder müssen mal dafür zahlen, ist mir egal. Also das macht man halt nicht, sondern man gewichtet das gerecht, dann sind das echt über 800 Euro pro Tonne. Also es ist einfach... Es ist jetzt, wir sind schon so weit, dass nichts tun ist echt das Schlimmste, weil da haben wir die größten Kosten. Und wenn wir jetzt CO2-Ausstoß teurer machen, was das dann gleichzeitig bewirkt, ist ja, dass die ganzen Technologien, die eben keinen CO2-Ausstoß haben, und ich sage mal CO2, ich meine natürlich Treibhausgase, die keinen CO2-Ausstoß haben, dass die halt einen großen Vorteil haben. Und das ist auch richtig so, weil die halt nicht diesen Schaden anrichten. Und die können sich dann viel leichter durchsetzen. Auch sowas wie Elektromobilität zum Beispiel. Wir hatten jetzt in Spanien das Glück, dass wir wirklich zum ersten Mal ein Elektroauto mieten konnten. Fand ich total toll. Wir sind mit dem Zug nach Valencia, haben von da ein Elektroauto gemietet. Und es ist einfach so, es ist so viel angenehmer. Und es ist so viel besser, auch gerade wieder hier Luftverschmutzung, ne? Es wird auch viel besser fürs Leben in den Städten, wenn wir da halt die Elektroautos haben.
Noch besser wäre Fahrradfahren?
Noch besser wäre Fahrradfahren, noch besser wäre Laufen, noch besser wäre auch eine Sharing Economy, ne? Wenn nicht jeder da sein Auto 90% der Zeit einfach irgendwo rumstehen hat und die öffentlichen Plätze damit nutzt. Da finde ich echt Paris ganz toll, wie die da jetzt vorangehen. Ja, aber es ist einfach richtig. Es kann nicht sein, dass es Industriezweige gibt, die große Kosten für uns alle verursachen, also auf die Gesellschaft umwälzen und keine Verantwortung übernehmen.
Ich habe noch zwei Fragen für dich. Ich Ich sehe die eine Antwort kommen, aber ich bin trotzdem gespannt. Wenn ich den Koffer mit 1 Million Euro auf den Tisch stelle, was machst du damit?
Ich würde das natürlich fürs Wachstum von Fortumore investieren. Und hier auch wirklich fürs Wachstum. Also wir haben, also von den Spenden, die bei uns reinkommen, wir nehmen einen kleinen Teil auch für unser Team, aber der Großteil geht wirklich in unsere Maßnahmen, also einfach um Emissionsrechte wegzukaufen und um die neuen Waldflächen zu schaffen. Aber wir werden zum Teil auch durch Stiftungen finanziert, wir kriegen halt Preisgelder, wir haben gerade hier Berlin Social Economy Preis gewonnen als Berlin Soziales Unternehmen 2024 in der Kategorie Planet. Ja, das war echt schön. Da ist auch ein Preisgeld mit dabei. Sowas nehmen wir eben komplett fürs Team, um unsere Arbeit zu skalieren. Weil je größer Fortumore wird, desto größer auch der Impact. Und man kann dieses System noch total ausweiten, also auf andere EU-Länder, man kann das auch auf andere Emissionshandelssysteme ausweiten. Es gibt in Südkorea zum Beispiel auch ein Emissionshandelssystem, was es schon sehr lange gibt. Es gibt in Kalifornien eins, was auch sehr gut funktioniert. Es gibt jetzt selbst in China ein Emissionshandelssystem, was immer strenger wird. Und dass man da einfach den Leuten die Möglichkeit gibt, diese Systeme zu nutzen, um das Ganze zu beschleunigen. Das ist so, ja. Dann kriegen wir echt einen großen Hebel, weil das Schöne ist halt, das ist ein verpflichtendes System, ne? Du kriegst halt alle, du kriegst auch die Unternehmen, denen Klimaschutz total egal ist, weil du die einfach über den Preis kriegst, weil die halt für ihren CO2-Ausstoß zahlen müssen. Du musst du die gar nicht irgendwie überzeugen davon.
Mir ist gerade aufgefallen, ich muss noch eine Frage zwischenschieben. Ich glaube, die muss beantwortet werden. Und wenn du schon hier sitzt, kannst du die auch direkt beantworten. Also, jetzt sind irgendwann diese ganzen Emissionsrechte, alles ist verkauft, nichts ist mehr da. Was dann? Also was ist, wenn die Konzerne sich bis dahin geweigert haben, umzustellen?
Naja, das ist sehr einfach. Wenn so ein Kohlekraftwerk keine Emissionsrechte hat und die nicht einreichen kann für seine Emissionen, dann muss es erstmal eine Strafe zahlen für jedes Emissionsrecht, was es nicht hat und muss die nachreichen. Wenn es das auch nicht tut, wird es einfach abgeschaltet.
Und das ist geregelt?
Mhm. Das ist sehr streng.
Ach gut, das macht mir Hoffnung.
kann man sich nicht so einfach drum rumdrücken.
Ich habe gerade eben so wieder, ja, wie funktioniert Wirtschaft? So, ja, sind jetzt alle aufgekauft, ja, okay, ey, machen wir mal noch eine Übergangsregelung. Das sind jetzt erstmal 10 Jahre und dann sehen wir weiter. Aber das ist gut, das macht mir Hoffnung, dass das hart geregelt ist.
Und es ist auch gut, dass es ein europäisches System ist, weil es ist halt nicht abhängig von irgendeiner Wahl in irgendeinem Land, sondern es ist halt ein sehr robustes System.
Spannend. Okay, letzte Frage. Mit welchem Song möchtest du diesen Podcast beenden?
Wieder ein Song. das ist schön. Ich weiß leider immer nicht, wie die Songs heißen. Also ich mag Lost Frequencies total gerne. Kennst du den?
Nee, also ich weiß, dass es das gibt, aber ich habe keine Ahnung.
Ist so Elektromusik. Und da gibt es einen Song, All Stand Together. Der ist sehr schön.
Das gefällt mir auch vom Motto her.
Ja. Der ist so, if we all stand together, we can't fall. Das ist halt einfach, das ist auch das, glaube ich, wo wir uns jetzt drauf besinnen müssen, weil eben gerade doch Stimmen sehr laut werden, die einen Großteil der Gesellschaft einfach gar nicht widerspiegeln. Und dass wir einfach schauen müssen, dass es diesen großen Teil in der Gesellschaft gibt, die sich wirklich für gute Sachen einsetzen, für eine gute Zukunft und dass die eben zusammenhalten und weitermachen vor allem.
Voll schön. Danke dir für das Interview.
Ja, danke dir. And if we all stand together, we can't fall. Not if we all hold each other as we walk. And if we all stand together, we can't fall. Not if we all hold each other.
We all stand together, we can't fall. Not if we all thought this is a memory. What if we've been here before? Understanding gives us empathy, like a voyage to the shore. After everything you've given me, I'm not hurting anymore. So I give it up, and it raises us.
Podcast, der wirkt. Präsentiert von Viva Equality. Mit freundlicher Unterstützung von Makiko.